Ja, warum sie eigentlich heute hier sind, ist ja die Tatsache, dass sie uns angeschrieben haben und uns ja ein Stück weit die Augen geöffnet haben und uns gezeigt haben, dass es auch vor unserer Zeit hier ein Uniradio an der Technischen Universität Dresden gibt. Das wussten wir vorher so überhaupt nicht, ist uns also vollkommen neu. Daher die erste Frage, wie sind sie eigentlich an uns gekommen und wie, was hat sie dann dazu bewegt, uns anzuschreiben?
Und ja, und zwar habe ich im Internet so ein bisschen, wie ich das immer gern tue, herumgesehen, herumgeguckt und fiel mir unter anderem eben auch wieder mal die TU ein und man war ja schließlich lange Jahre da und dann war auch das Stichwort Campusradio. Dort habe ich mir das dann mal angeguckt und da sah ich doch gewisse Parallelen zu dem, was wir 1965 bis 70 da verzapft haben und auch schon vorher.
Sie haben jetzt mir vorher zur Verfügung gestellt Ihre Memoiren, in denen Sie sehr detailliert auch auf die Zeit, gerade was den Unifunk und sowas belangt, was das belangt, wo Sie sehr detailliert darauf eingehen. Sie haben geschrieben, dass Sie einen Brief von vom FDJ-Studentenclub bekamen und so das erste Mal mit dem Radio überhaupt in Berührung gekommen sind. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also man bekommt dann, also zum Beispiel ich als jemand, der DDR nicht mehr miterlebt hat, nicht nur, weil ich gebürtig gar nicht aus Ostdeutschland komme, sondern auch, weil ich vom Geburtsjahr her gar nicht mehr das hätte miterleben können. Wie stellt man sich das dann vor?
Tja, wie stellt man sich das vor? So war das eigentlich generell. Die FDJ war mehr oder minder Träger aller kulturellen Aktivitäten und so auch an der Technischen Universität. Die Technische Universität hatte eine FDJ-Leitung mit dem Status einer Kreisleitung. Diese Kreisleitung hatte auch letztlich dort die ganzen kulturellen Aktivitäten zu managen und dafür gab es dann den FDJ-Studentenclub, der von Funktionären entsprechend, also einem Apparat auf der einen Seite und von freiwillig dort Tätigen, die also die verschiedensten Kultursparten da als Mitmacher und als Kreative in Anspruch nahmen, getragen. Und so war eben letztlich auch der Unifunk ein Teil von diesem FDJ-Studentenclub, neben zum Beispiel dem Studentenorchester oder der Tanzgruppe und was es da sonst noch so alles gab, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Für mich war der FDJ-Studentenclub letztlich für diesen Unifunk und für die Zusammenarbeit mit dem Sender Dresden, Radio DDR, die damals eine Sendung Studentenreport machten, wichtig. Ich wurde, als ich 1966 im Herbstsemester wieder an der TU eintraf, angeschrieben vom FDJ-Studentenclub auf Initiative, also von einigen, die dort als Akteure mitmachten. Und dort wurde mir also angeboten, beim Sender Dresden mit bei dieser Sendung Studentenreport als, ich sage das jetzt mal, studentischer Reporter oder studentischer Mitarbeiter mitzutun. Wir trafen uns dann dort im Sender. Ich machte dort die Bekanntschaft von einigen damals bekannten Rundfunkmitarbeitern und von einigen Studenten, die schon beim Universitätsfunk mit tätig waren. Der Universitätsfunk, eine Art Betriebsfunk gewissermaßen. Aber wie gesagt, eben von FDJ-Studenten bearbeitet. Und diese Studenten haben mich also dann angesprochen, ob ich nicht neben dieser Studentenreport-Tätigkeit für Radio DDR, Sender Dresden, auch dort mitwirken wolle. Und das kam mir eigentlich sehr entgegen. Da war ich, muss ich sagen, sehr angetan davon, dass man mir das zutraute. Und ja, so bin ich letztlich dazu gekommen.
Wenn wir nochmal ganz kurz dann beim Radio DDR-Sender Dresden bleiben. Erstmal die Frage, wie kam man genau auf Sie? Wieso hat der Studentenclub, FDJ-Studentenclub, gerade Sie angeschrieben, um Sie dafür für das Studentenreport zu begeistern?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich heute gar nicht mehr so recht nachvollziehen. Ich nehme an, weil wir neue Studenten waren und aus dem sogenannten Vorpraktikum nun zum Studium kamen. Vorpraktikum musste damals jeder Student machen. Man war ein Semester, bevor das eigentliche Studium begann, in der Industrie. Ich war zum Beispiel im Fernmeldewerk Arnstadt tätig. Als wir also zurückkamen, waren wir neue Studenten und ich vermute mal, dass man die Listen der neuen Studenten durchgesehen hat und da, wo irgendwo irgendwie eine Beziehung war, wurde vielleicht das Kreuz gemacht. Ich war an der Oberschule, also während der Zeit, als ich aufs Abitur zusteuerte, bei der GST und war dort Sektionsleiter Funken. Nun klingt Funken so ähnlich wie Rundfunk, Unifunk, obwohl es was ganz anderes ist. Gab es übrigens auch an der TU. Und möglicherweise war das der Beweggrund, ja, den Manuel Schröder da anzuschreiben.
Und wenn man jetzt im Nachhinein, also aus unserer Warte, wenn man sich das vorzustellen hat, fällt es immer ein bisschen schwer, weil ich natürlich auch keine Sendung von damals jetzt gehört habe oder auch keine Sendung von damals kenne. Wie lief denn so ein Studentenreport ab? Also ich habe jetzt mitbekommen, das war sonnabends um 9 Uhr morgens, also quasi genau zur Primetime. Aber wie hat man sich diese Sendung vorzustellen? Was wurden für Beiträge gemacht? Wie wurden die Beiträge ausgesucht?
Ja, also das war ganz unterschiedlich. Es wurden eigentlich Neuigkeiten von der TU verkauft. Das machten zwei Sprecher. Die Sendung selber dauerte, wenn ich das richtig erinnere, eine Dreiviertelstunde etwa mit Musikeinblendungen. Und es wurden also drei oder vier Themen abgearbeitet. Die beiden Sprecher waren er und sie. Namen sind mir jetzt nicht mehr geläufig. Die haben also dann praktisch im Dialog mehr oder minder die Themen, die da redaktionell eben vorgegeben waren, dann, ich will nicht sagen heruntergesprochen, aber sie haben sie eben moderiert. Und das eben, wie schon gesagt, zur Primetime, Sonnabend, einmal im Monat, auch noch vormittags. Das war eigentlich die Zeit, entweder saß man in der Vorlesung oder man war auf dem Weg nach Hause. Also so toll ist das wahrscheinlich gar nicht angekommen.
Haben Sie trotzdem ein bisschen Feedback bekommen mal?
Also ich jetzt selbst nicht, aber ich glaube ja, die verantwortlichen Redakteure bei Sender Dresden hatten wohl schon ein Feedback. Aber so bombastisch kann das nicht gewesen sein, weil die Sendung eigentlich dann mehr oder minder, also ich will jetzt nicht schwindeln, aber nach zwei Jahren etwa, also von mir an jetzt gerechnet, untergegangen ist. Es wurde dann zwar auch noch hier und da über die TU berichtet, aber das dann im Rahmen von Regionalsendungen, die also nicht die direkte Überschrift Studentenreport hatten.
Das heißt, wenn man das dann im Nachhinein aufrollen würde, bedeutet das quasi, sind über den Studentenreport dann über Leute, die da auch mitgemacht haben, dann letzten Endes zum Unifunk gekommen?
So ist es, ja.
Unifunk, wie gesagt, für uns komplettes Neuland. Wir wussten nicht, dass es existiert. Jetzt wissen wir es, sind Sie auch sehr glücklich darüber, dass wir es jetzt wissen. Und deswegen dann auch glücklich natürlich, dass Sie uns darüber berichten können. Können Sie vielleicht mal vorweg ein bisschen was über die Vorgeschichte erzählen? Sie hatten ja gesagt, Sie sind 65, haben Sie angefangen, aber letzten Endes existierte der Unifunk ja tatsächlich auch schon länger.
Ja, also aus den Erzählungen der damals alten Teilnehmer oder Mitarbeiter beim Unifunk habe ich entnommen, dass also spätestens in den letzten Jahren der 50er bereits ein Studio existiert haben muss als Betriebsfunkstudio, vielleicht sogar auch schon vorher. Aber zumindest in der Zeit wurde das dann von Studenten mitgetragen. Man könnte also vielleicht 1958 so als Hausnummer nennen, aber so ganz sicher bin ich mir nicht, wie es da weiter noch davor ausgesehen hat. Es gibt da so verschiedene Sagen oder es gab da Sagen, dass also da Teilnehmer des Unifunks an dem Festumzug zu 750 Jahre Dresden mitgewirkt hätten. Das war politisch ein bisschen missliebig gelaufen und die wurden dann daraufhin exmatrikuliert. Das ist aber eine Sage, das kann ich also nur so kolportieren. Ob es wirklich so gewesen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall aber, wie gesagt, auch schon vor mir gab es den Unifunk. Schon deswegen muss es ja so gewesen sein, weil dort etliche Ältere wirkten, die mir das erzählt haben und die waren eigentlich glaubhaft.
Wenn man sich den Einstand dann vorzustellen hat, wie lief das ab? Man kam da einfach hin und wie funktioniert das? Weil heutzutage ist es so, man kommt bei uns in die Redaktion und stellt sich vor oder macht unser Tutorium mit und lernt dann so ein bisschen das Handwerk und hat dann verschiedene Bereiche, also in der Musikredaktion oder in der Wortredaktion. Damals wird es aber sicherlich ein bisschen anders gewesen sein. Also wie hat man sich so einen Einstand vorzustellen? Man kommt hin, sagt, hallo, ich bin jetzt hier der Herr Schröter und ich würde jetzt gerne mitmachen, oder?
Na, mehr oder minder eigentlich fast tatsächlich so. Es gab festgelegte Tage, wo die Redaktion, so nannten wir uns zwar nicht, aber in gewisser Weise war das schon eine Redaktionssitzung. Gelegentlich wurde das schon auch gesagt, aber mehr mit einem satirischen Unterton, weil wir ja nun, weiß Gott, blutige Amateure waren, nicht? Also es gab so eine Zusammenkunft. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welcher Wochentag das war. Das war einmal wöchentlich. Und das entwickelte sich dann in der Folge weiter, weil wir noch zusätzlich einen Produktionstag machten. Da kann ich mich erinnern, dass das zumindest in dem Jahr, bevor ich selbst studentischer Leiter wurde, immer mittwochs war. Und zu meiner Zeit war das auch mittwochs. Da wurde also sich nachmittags zusammengefunden, wer Zeit, Lust und Liebe hatte. Und dann wurde produziert. Wir machten da also irgendwelche satirischen Bänder, die zu bestimmten Gelegenheiten dann in die Mensa gesendet wurden also beispielsweise zu Fasching oder zu Weihnachten oder zum nächsten Mensa-Ball wurde da also was produziert. Ja, wie kam man da rein? Also ich kann jetzt bloß von mir ausgehen und von den beiden, die noch mit mir mit, das waren zwei Kommilitonen aus meiner Seminargruppe. Es war ja damals alles in Seminargruppen organisiert, fand ich eigentlich gar nicht schlecht, bloß mal am Rande bemerkt. Kein Einzelkämpfer, man war immer irgendwo irgendwie aufgehoben. Na, wie auch immer, jedenfalls sind wir drei also da rein und haben tatsächlich gesagt, hallo, wir sind das, wir wurden angeschrieben, wir waren jetzt bei Radio DDR, da machen wir auch mit, nun wollen wir hier auch mitmachen. Daraufhin wurde gesagt, au fein, dann nehmt mal Platz und dann legen wir los. Das war also mehr oder minder der Einstand. Wir haben natürlich was zu unseren Ambitionen da gesagt. Konnte man als 18-, 19-, 20-Jähriger nicht viel dazu sagen. Und dann bekamen wir so langsam mit, wie das Ganze eben lief. Das dauerte so vielleicht ein Vierteljahr. Da hatte man sich eingewöhnt. Und da war also klar, dass Musikprogramme geschrieben wurden. Dafür gab es ein Archiv. Aus diesem Archiv wurden Musiktitel dann von dem jeweilig Verantwortlichen zusammengestellt. Das war ich gelegentlich auch. Diese Musiktitel wurden also dann für einen bestimmten Tag, für einen bestimmten Termin vorgemerkt und wurden dann als Sendung gewissermaßen in die Mensa gesendet. Die Musiktitel, das ist mir erinnerlich, durften aber nun nicht am laufenden Band gespielt werden. Damals war gerade eine konzertante Variante von My Fair Lady interessant. Und diese wurden sehr gerne gespielt und auch sehr gerne gehört, vor allen Dingen von den Mensa-Frauen. Die wünschten sich das immer. Das gab es also auch, dass da so Wünsche an uns herangetragen wurden. Und das konnte man aber eben nicht so machen, dass man die wirklich runtergenuddelt hat, sondern man hat also dann wirklich eine Pause eingelegt. Die durften dann eben 14 Tage lang erstmal wieder nicht gespielt werden und dann durften sie wieder ins Programm genommen werden. Da hatte man manchmal ganz schön Schwierigkeiten, weil so groß war das Archiv nicht, da ein anständiges Musikprogramm, das allen gerecht wurde, zusammenzustellen, weil eben manche noch gesperrt waren. So als Titel durfte man sie eben dann nur anspielen, wenn überhaupt. Also es war recht lustig. Und dann gab es noch den Technikbereich. Der Technikbereich, da musste man eine kleine Prüfung machen als Techniker, damit man dann die Regler bedienen konnte und selber eine Sendung formen konnte. Ansonsten war man eben nur Redakteur, stand hinter dem Techniker und hat eben zugeguckt und hat die Bänder aufgelegt, die damals noch mit der Riesengeschwindigkeit, ich glaube 72, die 72er Geschwindigkeit, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber gut, das waren jedenfalls Riesendinger, die da also auf den Maschinen abgespielt wurden. Neben dem Technikbereich gab es noch den Messbereich. Das waren direkt als Hilfsassistenten von der damaligen Sektion Elektroakustik. Bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall also eine Sektion aus der Fakultät Elektrotechnik. Das mussten also unbedingt Studenten von da sein. Die waren die sogenannten Messknechte. Die Messknechte mussten also immer dafür sorgen, dass die etwas angejahrte Technik auch wirklich funktioniert. Wir haben ja das bloß mal so dazwischen gesagt, noch mit Sende- oder vielmehr Elektroakustiktechnik aus den 50er Jahren, also mit Röhren. Wer Röhrenbastler oder wer überhaupt Elektronikbastler ist, der kennt vielleicht sowas noch. EF11 und diese kleinen Röhren, die da also mit in den Verstärkern drin waren, das war also wirklich, Technik vom Feinsten, die gehütet und gepflegt werden musste. Und da gab es eben diesen Bereich. Diese Leute, die bekamen dafür auch sogar ein bisschen Geld, also wie das so üblich war bei Hilfsassistenten, ich glaube 70 Mark im Monat, wenn ich mich recht entsinne.
Aber Sie als Redakteur haben kein Geld dafür bekommen für Ihre Arbeit?
Nee, das war freiwillig. Auch die Messknechte waren meistens auch Techniker bei uns sozusagen, also waren solche, die auch gleichzeitig die Programme direkt mit der Technik fuhren. Das waren aber, wie gesagt, dann zwei oder drei, die ausgesucht waren und die das zusätzlich noch zu ihrem Technikerstatus machten.
Wenn man sich das Studio vorzustellen hat, Sie hatten gesagt, Sie strahlen in die alte Mensa aus. Wo war denn genau dieses Studio?
Ja, das war Mommsenstraße 13, also direkt im Rektorat. Wenn man zum Rektor hinaufging, das ist so eine Art, nicht Wendeltreppe, aber doch eine geschwungene Treppe, da ging man dann links im ersten Stockwerk zum Rektor, zum Vorzimmer, ins Rektorat hinein. Und rechts ging es praktisch eigentlich nur zwei Zimmer weiter zu unserem Redaktionszimmer. An das Redaktionszimmer schloss sich der von außen, glaube ich, nicht zugängliche Messraum an. Und dann kam die Studiotür, die, ja, wie das so üblich war, auch mit Ruhe, Sendung etc. verschließbar war. Also man kam da auch nur rein, wenn gerade keine Sendung war oder keine Produktion war. Die war dann unterteilt, diese Räumlichkeit, in den Technikraum. Und wir hatten also dann, so wie man sich das beim Rundfunk eigentlich immer vorgestellt hat, eine Glasscheibe und nochmal einen Extraraum. Der war so ein bisschen auf Schalltod getrimmt, ob das wirklich funktioniert hat. Stand ein Klavier drin und vor allen Dingen, es hing ein Gong drin, der war wichtig, weil ja da wurde also allerlei Unsinn damit getrieben mit diesem Gong. Das war eines der wichtigsten Instrumente, um diverse Durchsagen anzukündigen oder abzukündigen oder wie immer man das nennen will. Also diese drei Räumlichkeiten waren das Redaktionszimmer, dann der Messraum und dann das eigentliche Studio mit dem Technikraum. Dazwischen, also vor unserem Redaktionszimmer, war das Zimmer des Pressereferenten. Und der ist mir während meiner Leitertätigkeit noch als sehr dogmatischer Mensch in Erinnerung geblieben. Dogmatisch jetzt im Sinne der damals geläufigen Ideologie. Ja, es gab dann noch ein zweites Studio, das war über dem Festsaal. Das war damals die Angestellten-Mensa und darüber war die, hieß es damals, neue Mensa. Die ganz neue Mensa auf der Bergstraße gab es ja da noch nicht. Also ich glaube, das hieß neue Mensa und darüber war dann ein moderneres Studio. Das hatte allerdings keinen Produktionsraum, insofern war das ein bisschen ungünstig. Das diente eigentlich dann nur der Beschallung, wenn irgendwelche Kulturveranstaltungen in diesem Saal waren.
Und tatsächlich wurde das Programm, was Sie entweder produziert haben oder dann auch über das Studio im Festsaal dann live ausgestrahlt haben, tatsächlich nur in die Mensa gestrahlt? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und zwar in den Komplex auf der Mommsenstraße, Dülferstraße. Diese ganzen Mensen dort oben wurden beschallt. Es gab ja noch andere Mensen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, ich bin mir jetzt über die Örtlichkeiten auch nicht mehr ganz im Klaren, weil ich bin ja nun 20 Jahre weg von der TU. Dort, wo der große Physikhörsaal war, darunter war zu Zeiten meines Studienbeginns eine Mensa. Das ist dann, während ich dort Angestellter war, ich glaube in den 70er Jahren verändert worden baulich. Und da war dann, ich glaube, das Rechenzentrum der TU drin mit diesem russischen Superrechner BESM oder wie das Ding hieß. Wie auch immer, jedenfalls war für diese Mensa im Vorbereitungsraum des großen Physikhörsaals auch eine Elektroakustikanlage. Also dort hätte man stöpseln können und hätte das Programm auch hin übertragen können. Das ist aber meines Wissens nie gemacht worden.
Und wie häufig wurde das Programm dann tatsächlich ausgestrahlt? Also wurden die Studenten quasi, während sie zu Mittag in der Mensa gegessen haben, von eurem Programm dann quasi akustisch begleitet?
Ja, mehr oder minder. Ich sag mal so, es wurde eigentlich versucht, das täglich zu machen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob wir das immer haben durchhalten können, denn das war ja auch so, dass man nebenbei auch noch studiert hat. Und aus der Sicht gab es da manchmal Schwierigkeiten, einen Techniker zu finden oder jemanden, der das Programm schrieb. Das ging also manchmal doch nicht so. Im allergrößten Notfall war ich dann meistens derjenige, welche, wie gesagt, man hätte ja eigentlich nebenbei auch noch studieren müssen, weil ich da doch recht oft war. Im Unifunk hat sich das dann auch zum Ende des Studiums hin ein wenig gerecht. Also das war so.
Das sind alles Probleme, die wir, glaube ich, heutzutage beim Campus Radio auch in gewisser Art und Weise kennen.
Ja, glaube ich.
Ein gewisses Überengagement vielleicht. Was mich noch interessieren würde, Sie hatten vorhin das Klavier angesprochen, das im Studio beim Rektor quasi oder bei der damaligen Rektorin Lieselott Herford, Lieselott Herford.
Ja, Herford, genannt Radium-Hexe, bloß mal so am Rande, weil sie ja eine Kerntechnikerin war. Um Gottes Willen, ich will niemanden jetzt beleidigen, aber Studenten sind da hart mit Spitznamen.
Na gut, aber jedenfalls stand in diesem Studio ein Klavier. War es tatsächlich so, dass Sie dann auch live dort Musik in dem Studio machen konnten, um das dann in die Mensa zu übertragen? Oder stand das da einfach nur aus...
Das stand da aus, ja, wie soll ich sagen, technischen Gründen. Es hat ab und zu mal jemand drauf geklimpert, aber das war dann mehr für die Produktion, also mehr für satirische Einlagen. Wobei derjenige, der dann klimperte, nicht unbedingt Klavier spielen konnte, aber es wurde dann eben eine Sinfonie, indem man da auf den tiefen Tönen und dann wieder auf den hohen Tönen herum spielte.
Bleiben wir doch mal direkt bei diesen satirischen Einspielern beziehungsweise bei diesen satirischen Produktionen. Wie kann man sich das vorstellen? Was genau wurde da gemacht? Wurden da Hörspiele produziert oder wurden einfach nur kurze Beiträge, Wortbeiträge verfasst? Oder was hat man sich vorzustellen, wenn Sie jetzt auch sagen, dass das mit Musik unterlegt wurde?
Also es wurde versucht, beides zu machen. Wir haben also direkt gestaltete Sendungen, die... nicht nur Features, sondern auch direkt thematische Hörspiele darstellen, gemacht, produziert. Und wir haben aber auch in die vorproduzierten Musikbänder, das wurde auch so gemacht, satirische Einblendungen gemacht. Das war meistens dann der Fall, wenn sich also bestimmte Ereignisse ankündigten, ich sage jetzt einfach mal Feiertage, Weihnachten, da wurde ein Weihnachtsband gemacht. Das wurde also bunt gemixt, einschließlich Weihnachtsmusik, das aber alles unter mehr oder minder satirischem Vorzeichen. Und in die Musik dann hinein wurden irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, lustige oder satirische oder witzige Bemerkungen gemacht, die manchmal auch so sehr nah an der Gürtellinie lagen, aber die dann immer, das merkten wir ja oben im Studio, unten in der Mensa von den Studenten mit Gelächter quittiert worden sind. Also ein gewisses Feedback hatte man da. Das waren also solche gestalteten Sendungen, haben wir das genannt. Was jetzt Hörspiele anbelangt, da haben wir in der Regel auch nicht wirklich ernsthafte Sachen gemacht, sondern studentisch gemäß eben auch Witziges und Satirisches. In meiner Zeit ist mir vor allen Dingen die Arbeit, da haben wir recht lange dran gearbeitet, in Erinnerung geblieben, die Parodie eines Western eigentlich, denn zu dieser Zeit war gerade in der DDR so ein bisschen Westernwelle. Von den glorreichen Sieben bis zu den produzierten DDR-Western, Söhne der großen Bärin und verschiedenen anderen Dingen, war da allerhand zu sehen. Und wir haben das so ein bisschen auf die Schippe genommen und haben also da eine Sendung gemacht. Der Hauptheld war James D. Clutterbugge. Eigentlich, wie soll ich sagen, ziemlich lächerliches Zeug, aber das Ganze musste auf vielfachen Wunsch dann der Studenten in der Mensa. Wir haben es am 11.11., 11.11 Uhr gesendet, 1967, wenn ich das richtig erinnere, oder war es 68, ist lange her. Wir wurden also dann aufgefordert, das nochmal zu senden und haben das also sofort nochmal hinten dran geklebt, um den nächsten Durchgang der Eisenhöhler damit zu beschallen. Das war also ein Riesenerfolg. Aber so etwas Ähnliches hat sich dann nicht wiederholt. Was wir noch gemacht haben, war anlässlich der Studententage der TU. Ich weiß nicht, das war eine Veranstaltung, die einmal, ich glaube, alle zwei Jahre oder jedes Jahr, möglicherweise gibt es das gar noch heute irgendwie. Also es gab es jedenfalls bis Ende der DDR sogenannte Studententage, wo also bestimmte kulturelle Großveranstaltungen stattfanden. Unter anderem machte der Universitätsfunk eine gestaltete Produktion, die war aber nicht satirisch, sondern die war dann wirklich ernst gemeint. Das war das sogenannte Komponistenporträt. Das wurde aber nicht als Sendung produziert, sondern das war eine Bühnenveranstaltung, bei der wir gewissermaßen sämtliche Register zogen, also auch die Tontechnik mit einbezogen, einschließlich auch Diatechnik und Filme, die dann mit eingeblendet worden sind. Das wurde also auch mit, sag ich mal, fast professionellen Sprechern gemacht. Und die Konzepte, die als Vorlage dann für diese Dinge dienten, wurden auch von wirklichen Fachleuten geschrieben. Ich erinnere mich an das Komponistenporträt über Dmitri Schostakowitsch. Das wurde von Professor Karl Laux verfasst, das Manuskript. Und Karl Laux, muss man dazu sagen, war also ein Kenner der modernen Musik, Musikkritiker gewesen und zu dem Zeitpunkt der Chef der Musikhochschule Dresden. Mit dem haben wir also da zusammengearbeitet. Das war sehr ersprießlich, war wirklich eine interessante Angelegenheit, ohne mich jetzt in Einzelheiten da zu verlieren. Leider war es zum Schluss so, und das hatten wir da nicht bedacht, dass damals alles das, was irgendwie russisch angehaucht war, nicht so recht beim Publikum ankam. Währenddem die vergangenen Komponistenporträts, zumindest hat man mir das gesagt, ich hatte vorher an keinem teilgenommen, also nicht mitgearbeitet, alle für, sag ich mal, klassische Komponisten was auf die Bühne gestellt haben, wo also auch wirklich Zuspruch im Kultursaal war damals. So ist das bei Dmitri Schostakowitsch so gut wie nicht gewesen. Das sieht man heute anders, aber damals war das so. Ich kann mich erinnern, dass in dem großen Saal eigentlich bloß 5 oder 10 Zuschauer saßen und wir dort unser ganzes Programm, also es war eine 2-stündige Veranstaltung mit, wie ich schon sagte, allen Registern, die wir da gezogen haben. Das war schon ein bisschen bedrückend, dass da das Interesse überhaupt nicht da war. Aber wie gesagt, das schien mir und nicht nur mir damals den politischen Hintergrund zu haben, dass eben alles das, was aus der Sowjetunion kam, zwar offiziell gefördert wurde und offiziell gut geheißen wurde, aber beim Publikum eben nicht ankam.
Aber entsprechenden Zuspruch haben Sie ja dann für Ihre Western-Parodie, wenn ich es einfach mal so nennen darf. Gibt es einen genauen Namen
für dieses Stück? Nee, das ist eigentlich, wir haben das noch dem Helden genannt, das hieß eben James D. Clutterbugge.
Also wir haben es nur als Erklärung, wir haben es jetzt hier auch in verschiedenster Form vorliegen, unter anderem als Kassette und natürlich auf Band. Wir werden versuchen, das digital aufzuarbeiten, um dann eventuell tatsächlich ja fast 50 Jahre später es nochmal aufleben zu lassen. Es wäre sehr schön, es würde zumindest mich sehr freuen, weil ich sehr großes, also ich bin sehr neugierig geworden, auch als ich die Memoiren, den Teil darüber gelesen habe. Deswegen würde ich auch jetzt gerne an dieser Stelle wissen, also es ist nichts Neues für mich, tatsächlich irgendwelche Hörspiele oder sowas zu machen, nur ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, wie es zu der damaligen Zeit abgelaufen ist. Also heutzutage ist es so, man trifft sich und dann hat jeder ein Bierchen dabei und dann setzt man sich hin und schreibt was und dann entsteht so langsam was. Wie war das damals? Wie ist man auch überhaupt auf diese Idee gekommen?
Tja, wie ist man auf diese Idee gekommen? Eigentlich genauso. Wir saßen zusammen, hatten das Bierchen aus der Mensa und hatten uns vorher noch von den Mensa-Frauen in der Abendmensa das, was es sehr selten gab, Leber mit Zwiebel und Kartoffelmus geben lassen. Dafür mussten wir aber dann ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß von Roy Black spielen. Gut, haben wir gemacht. Jedenfalls saßen wir also zusammen beim Bier und nach dem Abendbrot und dann wurde irgendwann irgendwie die Idee geboren, wir machen mal sowas. Ja, dann habe ich mich hingesetzt und habe eine Art Vordrehbuch in Anführungsstrichen gemacht. Das hat eine Weile gedauert. Und dann haben wir uns getroffen und dann ist aus diesem Rohmaterial nach und nach das eigentliche Hörspiel entstanden. Das war aber dann was ganz anderes eigentlich als das, was man aufgeschrieben hatte als Vorlage. Das kam dann von den Ideen her immer an diesem Produktionstag und das floss dann immer mit ein. Und ich muss sagen, ich denke mal fast, dass wir fast noch mehr gelacht haben und uns noch mehr amüsiert haben bei der Produktion, als dann unten das Publikum, das auch gelacht hat. Ja, sicher. Aber ich muss da heute noch, also wenn ich mich daran erinnere, das war so eine Atmosphäre, also äußerst kreativ im Herumblödeln. Je mehr Bier man dann getrunken hatte, umso interessanter wurde dann das, was da noch dazu kam. Umso mehr floss ungehemmt der Redefluss. Und selbst diejenigen, die vorm Mikrofon ein bisschen gehemmt waren, haben dann also frei gesprochen. Das ging dann recht lustig zu, muss ich sagen. Und wie gesagt, es war also dann eine gänzlich andere Sache als die aufgeschrieben war. Aber wir fanden das eben puppenlustig und offensichtlich dann das Publikum auch. Also eigentlich genauso, wie sie es gesagt haben.
Wie man es heutzutage auch macht.
Es ist ähnlich gemacht worden. Wir saßen dann zusammen in diesem Studio und jeder hat dann also praktisch, wenn die Rolle dann festgelegt war, wurde dann also auf Sendung sozusagen gegangen oder auf Mitschnitt gegangen und dann wurde das eben durchgezogen. Wir haben das eigentlich nur im Sitzen am grünen Tisch im Studio gemacht und die dazugehörigen Geräusche wurden dann ebenfalls mit den unmöglichsten und möglichsten Mitteln, denn wir hatten da auch kein so großes Geräuschearchiv, da haben wir also vieles selber gemacht. Ich erinnere mich noch, dass unser Hauptheld das Galoppieren des Pferdes mit einem Bleistift in seinem Verlobungsring kurz vorm Mikrofon imitiert hat. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber das klingt, wenn man das hört, eigentlich doch ziemlich echt.
Wie lange war diese Produktionsphase dann? Also wie oft wurde sich tatsächlich zusammengesetzt und es wurde ja quasi improvisiert?
Ja, so. Das hat relativ lange gedauert. Ich denke, wir haben ein halbes Jahr dran rumgearbeitet. Immer mittwochs und immer bis mitternachts und manchmal auch länger. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir auch mal gelegentlich auf den Stühlen und auf dem Tisch vom Redaktionsraum dann übernachtet haben, weil ganz einfach der Biergenuss zu heftig war und die Straßenbahn dann auch weg. Damals fuhr die 11. Ich weiß nicht, ob die heute noch da oben fährt, bis zur Endhaltestelle. Und irgendwo dann nach Mitternacht gab es dann einen Lumpensammler, so nannten wir das. Und dann fuhr mal eine Zeit lang die Bahn nicht und da hat es dann keinen Zweck, sich wegzubewegen.
Und wie lang ist das Stück letzten Endes insgesamt geworden?
Ja, fragen Sie mich was Leichtes. Also wenn ich das jetzt hier so sehe, dann wird es von der Kassette her etwa 30 Minuten sein. Aber wie gesagt, es war eine ziemlich lange Zeit und es ist da auch viel dran herumgeändert und geschnippelt worden, bis das dann so saß, wie es sitzen sollte.
Wenn ich mir das insgesamt anhöre mit dem Studio direkt an der Uni und wenn man solche Hörspiele machen kann oder auch dieses Komponistenporträt, da muss ja irgendwo hinter dem Radio auch eine gewisse Art von Finanzierung stehen, beziehungsweise es muss ja auch ein finanzieller Träger dahinter stehen. Wurde das auch dann von der FDJ getragen oder?
Ja, also einerseits die FDJ. Auf der anderen Seite war es dann sicherlich der Gesamthaushalt der TU, der diesen Betriebsfunk dann letztlich ja unter Strom hielt, sag ich mal. Da besondere Abrechnungen oder irgendwelche Kostenaufstellungen oder was da immer in der Richtung ging, das ist uns nie zu Gesicht gekommen. Wir haben als Studenten das also für völlig selbstverständlich erachtet, dass das im Hintergrund eben irgendwie lief. Wo das finanziert worden ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es aber für den Unterhalt dieser Technik dort einen staatlichen Angestellten, der als Techniker eingestellt war und der dort diese ganze Geschichte zu warten hatte, weil, wie schon gesagt, es war schon zu dem Zeitpunkt relativ alte Technik und die musste also doch immer in Schuss gehalten werden. Und da gab es also diesen Angestellten, was der nun verdient hat etc. und aus welchem Titel der bezahlt worden ist, keine Ahnung.
Sie sprechen jetzt von Bruno Zeitler, wenn ich das richtig herausgehört habe.
Ich denke, wir können den Namen nennen, weil er ist bestimmt schön in den ewigen Jagdgründen, wenn ich jetzt bei meiner Western-Parodie bleibe.
Kein böses Blut, aber letzten Endes trotzdem ja eins der Kapitel in Ihrer Radiogeschichte, die vielleicht nicht die angenehmste war. Können Sie ein bisschen erzählen, was daran tatsächlich nicht angenehm war? Weil wenn ich jetzt den Namen Bruno Zeitler sage, wird sich ja erstmal niemand darunter was vorstellen können.
Bruno Zeitler, eigentlich kein unangenehmer Mensch, aber darauf bedacht, seine Stellung dort zu halten. Er ist selber auch Parteimitglied und Genosse, wenn ich das noch richtig erinnere, aber nicht unbedingt jetzt ein dogmatischer, sondern mehr oder minder ein Mitläufer, wie ich ja selber letztlich auch gewesen bin. Dadurch, dass er seine Stellung dort halten wollte und dadurch, dass Arbeit mit Jugendlichen immer, ein bisschen gefährlich ist, weil die Jugend ja mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält und die Meinung nicht immer konform geht mit der, die, ich sag das jetzt mal so, regierungsoffiziell ist, war also Bruno immer darauf bedacht, uns so ein bisschen zu überwachen und sich als staatlicher Leiter der Sache aufzuspielen, was er nicht war. Wie gesagt, er war angestellter Techniker. Er hatte uns also in dem Sinne nichts zu sagen. Er konnte nur sagen, schaltet heute mal den Verstärker X nicht ein, da war was kaputt. Mehr konnte er eigentlich nicht sagen, aber na gut. Er hat also auch versucht, uns irgendwie in irgendeiner Form zu administrieren. Und das war eigentlich nicht seine Sache. Wir waren also da immer ein bisschen kontra und ich war mal so unvorsichtig, da war ich noch nicht studentischer Leiter, während einer Sendung, ohne zu ahnen, dass er im Messraum nebenan ist und das mithört, mal zu sagen, nun ja, wie man eben als Jugendlicher so sagt, na Bruno, das ist auch so einer Schleimer, nicht? Also wir kennen diese Ausdrücke, ich will mich da nicht jetzt weiter auslassen. Er hörte das und das ist mir dann hinterher aufgegangen, dass er dann seine Ohren da aufgesperrt hatte und seitdem waren wir Feinde, das war klar. Damit musste ich also dann immer rechnen, dass mir Bruno, als ich dann studentischer Leiter war, als selbsternannter staatlicher Leiter ins Handwerk pfuschen würde und das ist auch mehrfach passiert. Ich bin dann auch, wie soll ich sagen, denunziert worden in dem Sinne, dass man Dinge, die an sich harmlos sind und die satirischen Charakter hatten, dann hochstilisiert hat zu hochpolitischen Äußerungen. Und da ich selber, wie gesagt, damals junger Angehöriger der SED war und da also auch Druck von oben kriegen konnte, war das also immer recht unangenehm, wenn da was kam. Und gelegentlich kam da auch was.
Verlief also tatsächlich die staatliche Kontrolle nur über diesen Mitarbeiter? Das heißt, nur wenn der irgendwas nach außen gegeben hat, hat auch tatsächlich dann der Staatsapparat davon was mitbekommen, dass da irgendwas nicht in ihrem Sinne tatsächlich läuft? Beziehungsweise es war ja nicht gegen sie, wenn sie da diese Satire gemacht haben, sondern es wurde ja dann wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Mitarbeiter einfach nur so ausgelegt, als wäre es ein hochpolitisches, brisantes Thema.
Ja, also im Prinzip hat man uns relativ in Ruhe gelassen. Wir konnten nur mehr oder minder machen, was wir wollten. Das ging aber dann los, wie gesagt, als ich studentischer Leiter wurde, als der gute Bruno sich da mehr engagierte und mehr ins Zeug legte, immer aus der Sicht, uns auch ein bisschen zu befrieden, damit er seine Stellung da nicht los wird. Denn irgendwie hätte man ihn ja dann doch verantwortlich gemacht, obwohl er, wie gesagt, damit gar nichts zu tun hatte, was die Administration anbelangte. Es wurde dann der Unifunk so mehr oder minder inhaltlich dem Pressereferenten des Rektors unterstellt. Und da gab es auch eine Kulturverantwortliche beim Rektor, der wiederum der Pressereferent unterstellt war. Also so ganz und gar habe ich damals schon nicht durchgeguckt, wer da wem was zu sagen hatte. Auf jeden Fall war es aber dann etwas unangenehm, weil der Pressereferent recht dogmatisch war. Und der dann immer versuchte, so eine Art waches Auge auf uns zu halten. Und also alles das, was wir sagten, ich will nicht sagen jetzt zu Maßregeln, aber das schwang also immer irgendwie mit, dass man sich zukünftig da hüten musste, bei manchen Sachen eben doch zu vorlaut zu werden.
Wurden denn aber auch tatsächlich politische Themen behandelt? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, war Politik theoretisch ja überhaupt gar kein Bestandteil des Programmes.
Ja und nein, eigentlich nicht. Wir haben sonst wenig Politik gemacht, aber es ließ sich natürlich nicht ganz vermeiden. Wenn jetzt also politische Höhepunkte in der DDR waren, und das waren ja dann immer die Pläne des SED-Politbüros, und da wurden also dann auch schön diese oder jene Dinge verlesen, die da in der Zeitung standen, beziehungsweise die man uns serviert hat und die teilweise auch vom Pressereferenten oder von ihm interviewten Professoren dann vorgelesen wurden im Rahmen der Sendung. Da hatten wir aber relativ wenig Einfluss drauf. Wir waren dann bloß diejenigen, die die Regler hoch und runter geschoben haben. Das war also nicht redaktionell von uns irgendwie zu verantworten. Insofern war also Politik kaum irgendwie vordergründig. Wir haben natürlich eine Schere im Kopf gehabt, das muss ich vielleicht sagen. Ich erinnere mich daran, dass wir auch mal so Sendungen machen wollten, wo wir ja Popsänger vorstellen wollten. Und ich erinnere mich an eine Sache, es war damals gerade Esther und Abi Ofarim so ein bisschen im Vordergrund. Und wir hatten also da die Idee, weil auch in der DDR bei Amiga eine Platte von den beiden rausgekommen war, da mal eine Sendung zu machen und dieses oder jenes davon zu berichten. Nun war aber unglücklicherweise 1967 der Sieben-Tage-Krieg Israels gegen Ägypten etc. pp. Und da war das politisch nicht opportun, deswegen haben wir das dann völlig wegfallen lassen. Also wir haben dann gar nicht angefangen mit sowas. So gesehen spielte also indirekt Politik doch auch immer eine Rolle irgendwie. Das musste man schön beachten. Nicht?
Es gibt aber jetzt auch eine Geschichte, die Sie mir im Vorfeld erzählt haben, beziehungsweise über die ich durch Ihre schriftlichen Aufzeichnungen aufmerksam geworden bin. Nochmal in Bezug auch auf diesen Mitarbeiter Bruno, wo Sie tatsächlich mit SED-Funktionären in Kontakt gekommen sind, die Ihnen dann, ich möchte jetzt nicht sagen, das Handwerk legen wollten, aber die Ihnen dann doch relativ deutlich gesagt haben, dass es hier auch nach anderen Regeln läuft. Ja, können Sie das vielleicht nochmal in Ihren Worten wiedergeben?
Das war eine ganz komische Angelegenheit. Wir hatten eine ganz simple Sendung und einer unserer Sprecher, ein lustiger Geselle, also wenn der ein Bier getrunken hatte, dann lief der zur Höchstform auf, und das war also die Mittagssendung, und die wurde auch in die Angestelltenmensa gesendet. Der machte also bei Musik so Einblendungen, die, humorisch waren, sage ich jetzt mal vorsichtig, teilweise bis an die Gürtellinie, aber okay, also es ging auch schon in Richtung auf den nächsten Mensa-Ball zu, und da wurde also bei Anschleichmusik eben so à la Schmidtchen Schleicher, den gab es damals noch nicht, aber wurde eben so irgendwas dazwischen gequatscht. Und das muss in der Angestellten-Mensa den Leuten nicht so recht gefallen haben, in Anführungsstrichen. Wir haben also nur die Reaktionen von zwei Funktionären kennengelernt. Das ganze Ding lief so, ich vor, also praktisch als, ja, wie soll ich sagen, als Sendeleiter die Sendung. An den Reglern saß ein anderer Kollege von uns. Und wie gesagt, der Sprecher, der saß also im Studio. Und so kam Bruno dann plötzlich rein von der Seite und aus dem Messraum irgendwie und meinte zu mir: Herr Schröder, kommen Sie doch mal schnell rüber. Ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, wir fahren gerade Sendung, sehen Sie doch. Sagt er nicht. Nach einer Weile wieder: Herr Schröder, kommen Sie doch mal rüber. Das ist wichtig, kommen Sie mal rüber. Ich sage, was ist denn? Dann sagt er, na, kommen Sie noch mal rüber. Ja gut, hatte ich keinen Grund jetzt irgendwie die Dinge schlimm zu sehen. Bin also ihm gefolgt ins Redaktionszimmer und dort muss ich ehrlich sagen, da ich die beiden kannte, ist mir das Herz absolut in die Hose gerutscht. Vor mir stand also der zweite Sekretär der SED-Kreisleitung, der Sekretär für Agitation und Propaganda und der Leiter der Kreisparteikontrollkommission. Also zwei recht hoch angesiedelte Herren im Funktionärsapparat. Und die sagten zu mir: Na, Genosse Schröder, nehmen Sie mal Platz. Und wissen Sie denn nicht, dass das, was Sie hier machen, dass das also wirklich an der Grenze ist? Sie müssen sich doch mal vergegenwärtigen, der Universitätsfunk ist ein Machtmittel der Arbeiterklasse. Wirklich so gesagt, das hat sich mir eingeprägt. Ich sehe das also heute noch. Wir waren also ein Machtmittel der Arbeiterklasse.
Das werde ich mir merken, das bei uns dann auch mal so durchzusetzen.
Machtmittel der Studentenschaft wäre dann in dem Falle schön, das Sprachrohr sozusagen. Ja, nee, aber das wurde also wirklich so gesagt. Ich meine, irgendwo stimmt das schon. Nicht? Man macht ja Meinung in dem Sinne, in gewisser Weise. Was wir da machten, war ja harmlos, aber okay. Und es wurde uns also da in meiner Person mehr oder minder deutlich gesagt, dass also das Machtmittel der Arbeiterklasse keinesfalls missbraucht werden dürfe. Wenn, dann müsse man also dann Maßnahmen ergreifen, die in irgendeiner Form irgendwie ja auch zu personellen Konsequenzen führen würden. Und das hat sich mir also, muss ich sagen, dermaßen eingeprägt. Das habe ich mein Lebtag nicht vergessen. Ich war damals, ich denke, 21 oder 22. Man ist als junger Mensch da ja auch, wie soll ich sagen, leicht beeindruckbar. Und da wir ja wussten, es war ja diese Schere im Kopf immer, dass das Politische bei uns eine große Rolle spielte und dass also da auch existenzielle Probleme kommen konnten, war mir das also absolut nicht egal. Dort hatte ich also große persönliche Schwierigkeiten damit und das ist auch dann hinterher im Redaktionskollegium, sage ich mal, also bei mit verschiedenen anderen studentischen Teilnehmern an unserem Unifunk beraten worden und wir haben also dann irgendwie versucht, gegenzusteuern und uns, naja, ich sage das mal so, mehr oder minder als loyal zu beweisen. Das heißt, wir haben also dann doch mal die ganze Satire ein Stück zurückgefahren, haben eigentlich nur noch harmlose Musikprogramme gemacht und eigentlich nur so das Ganze formal mehr oder minder aufrechterhalten. Das ging dann sogar so weit, dass wir, wie soll ich sagen, also sogar auch politische Sendungen planten, obwohl das eigentlich nie so unser vordergründiger Zweck gewesen war. Das hat sich aber dann so nicht durchgesetzt. Und wir wollten also, um jetzt also auch unsere Daseinsberechtigung noch mal ein bisschen zu beweisen, auch verschiedene Programme in verschiedene Mensen machen. Also eine angepasste Sendeweise für die Angestellten, eine angepasste für die Kaffeestube, sage ich jetzt mal, und eine andere für die alte Mensa irgendwie. Das ist uns aber so nicht gelungen, weil das Ganze dann zu komplex auch von der Schaltungstechnik her geworden wäre. Und vor allen Dingen, wir hatten auch gar nicht so viele Leute. Ich sage mal so, der harte Kern unseres Unifunks waren, wenn man das so hernimmt, vielleicht ein knappes Dutzend Leute, mehr nicht, aus verschiedenen Fakultäten und Sektionen und verschiedenen Studienjahren. Und darum noch eine Menge Sympathisanten, die gelegentlich mal mitmachten. Aber das war also dann, sage ich mal, von der Komplexität her nicht aufrechtzuerhalten. Wir haben also da dann doch das wieder beschränkt und dann eigentlich, zumindest so lange, wie ich dann noch da war, ich bin dann 69 als studentischer Leiter wieder abgewählt worden, weil ich auch vom Studium her in eine Praktikumsphase gehen musste. Und mein Nachfolger, der war Mathematiker, der hat es dann zwar versucht, in unserem Sinne wie seinerzeit weiter fortzuführen, aber der ist also dann noch mehr gegen Bruno gelaufen, noch mehr gegen den Pressereferenten gelaufen und hat dann noch, wie soll ich sagen, das Pech gehabt, dass die Kulturreferentin des Rektors, die uns eigentlich vom Unifunk her gewogen war und die eigentlich sah, dass wir als junge Menschen eben da auch ein bisschen so unseren Spaß machen wollten, hatte das Pech also da mitzuerleben, dass ausgerechnet diese Frau Selbstmord beging. Das war natürlich äußerst tragisch und das hat aber dann, sage ich mal, gerade den beiden, dem lieben Bruno und auch dem Pressereferenten sehr viel Auftrieb gegeben, uns noch mehr unter ihren Daumen zu bekommen. Und letztendlich ist dann eigentlich auch so 1970, ich war da in der Diplomphase, der Universitätsfunk mehr oder minder unter, sage ich mal, der Last von Verboten, die aber nie so richtig ausgesprochen worden sind, aber bei denen man erwartete, dass man also sich so verhielt, was letztlich aber jede Kreativität dann einschränkte. Und dann kam ja noch dazu, dass neben diesen Verboten auch, ja, wie soll ich sagen, die Lust bei den Teilnehmern nachließ. Es waren dann nur noch wenige, die das Ganze aufrecht erhielten, sodass dann letztlich sich auch der FDJ-Studentenclub gar nicht mehr groß um den Unifunk gekümmert hat. Es ist also dann sachte ausgelaufen, mehr oder minder. Es gab noch mal eine große Endsitzung, die war recht stürmisch. Da waren dann auch welche, die normalerweise bisher so mehr oder minder Außenstehende waren und nur gelegentlich mitmachten da. Da gab es also noch mal eine große Auseinandersetzung unter uns Studenten, was man da nun eigentlich machen könne, um das doch noch so in dieser alten Form aufrechtzuerhalten. Das ist aber letztlich ergebnislos geblieben und dann lief man auseinander.
In 1970 war dann das Ende, wenn ich
war
das richtig
gesehen? War eigentlich mehr oder minder das Ende, ja.
Eine Frage, die noch auf die Zeit vor dem Ende natürlich abzielt. Radio St. Mommsen als Stichwort.
Ja, ja, ja.
Für mich dann doch etwas verwirrend, weil die ganze Zeit vom Unifunk geredet worden ist und dann hatten Sie gesagt, Sie hatten einen alten Wimpel mit einem Logo. Was? Fix und Foxy?
Ja, ja.
Was? Da werden wir dann Bildmaterial nachreichen, hoffentlich. Wie kommt man auf Radio St. Mommsen? Also war das tatsächlich die offizielle Bezeichnung oder war die offizielle Bezeichnung Unifunk oder...
Ja, also Radio St. Mommsen war eigentlich so, wie soll ich sagen, eine Jux-Geschichte. Der Wimpel existierte schon, als ich selber dazu stieß. Also der muss schon vorher irgendwie angefertigt worden sein. Und der hing also bei uns im Redaktionszimmer von der Lampe runter. Das war irgend so ein, ja, eine Figur aus diesem Universum von Fix und Foxy. Weiß nicht, das ist ja eine Zeitschrift, die als Kinderzeitschrift irgendwie noch bis in die 80er Jahre wohl akut war. Jetzt hat man sie mal wiederbelebt, aber das hat wohl nicht geklappt. Mir ist das aber in Erinnerung geblieben. Diese Figur war also, und dann war ein Schriftzug drauf, Radio St. Mommsen. Wahrscheinlich deswegen, weil das Studio eben auf der Mommsenstraße befindlich war. Ansonsten ist der Begriff eigentlich so gut wie nie gebraucht worden. Das war eben dieser Jux-Wimpel, der unser Vereinswimpel war. Wobei wir ja noch nicht mal ein Verein waren. Es gab ja in dem Sinne nicht wirklich Vereine in der DDR, sondern das war ja eben der Studentenclub. Aber wir haben uns eben so als eine Art Verein von Jugendlichen betrachtet.
Aber die offizielle Bezeichnung des Radios war dann schon Unifunk?
Unifunk, ja.
Okay, alles klar.
Das ist richtig.
Letzten Endes, auch wenn natürlich jetzt die eine oder andere Geschichte dann dabei war, wo man sagen könnte, okay, gerade wenn es um Repressalien geht oder um Verbote, die zwar nicht offen ausgesprochen sind, aber wo man immer im Hinterkopf hat, okay, es könnte was passieren, wenn man dies oder jenes tut. Letzten Endes war es ja dann doch schon eine sehr bewegte und vor allem auch eine sehr schöne Zeit.
Ja.
Was ich mich dann frage, ist, warum Sie dann nachher in Ihrer späteren beruflichen Laufbahn nicht weiter in dieser Radioschiene agiert haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte eigentlich sogar die Absicht, dann das tatsächlich zu machen. Ich hatte so ein bisschen den Hintergrundgedanken, Wirtschaftsjournalistik zu machen, wie immer man das in der DDR gemacht hätte. Ich bin mir drüber im Klaren, dass das auch nichts Besonderes gewesen wäre. Aber wie man eben als junger Mensch ist, die ganze Rundfunkarbeit, das ganze Schreiben auch für die Universitätszeitung, was ich nebenbei auch noch gemacht habe, das hat mich schön irgendwie fasziniert. Und da ich nun als Betriebs- und Volkswirt ausgebildet wurde. Heute würde man Wirtschaftsingenieurwesen dazu sagen. Das war damals die Fakultät Ingenieurökonomie oder später dann genannt Sektion Sozialistische Betriebswirtschaft. Na gut, ich meine, über Bezeichnungen lässt sich streiten. Wir haben da nichts Neues dazu erfunden. Die Volks- und Betriebswirtschaft, die geht auf andere zurück. Jedenfalls war ich ja so ausgebildet und ich stellte mir das eigentlich ganz interessant vor, so von Brennpunkten der Wirtschaft zu berichten, Technikentwicklung etc. etc. Das hat sich aber dann eben völlig in Luft aufgelöst. Und zwar deswegen, weil ich sag mal, trotz Unifunk oder gerade weil ich beim Unifunk war, manche sahen das gar nicht so als gesellschaftliche Arbeit, die man ja doch auch immer vorweisen musste als Student. Aber bei meiner Fachrichtung war das so, dort wurde das schon durchaus als interessante Arbeit gesehen. Und man hat mir das eigentlich auch dort zugute gehalten. Und so kam ich, obwohl ich eben, wie gesagt, zum Schluss nicht so toll war als Student, ich hatte ja eben mehr Unifunk gemacht als Studium, hatte man mir angeboten, zu promovieren. Und da habe ich alles andere stehen und liegen gelassen und habe mir gedacht, ein Doktor als Vorname macht sich gut, dann machst du halt das. Und da bin ich also dann beim Lehrkörper mehr oder minder geblieben. Und das war dann auch die Richtung, in die ich dann weitergegangen bin. Ich bin dann mehr so in Richtung auf Lehramt und Forschung in dieser Richtung, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft weitergegangen.
Ist es denn jetzt tatsächlich das erste Mal seit 1970, einfach mal knapp 1970, dass Sie wieder vor einem Mikrofon sitzen und im Radio sprechen?
Absolut, ja. Absolut. Moment, mir fällt was ein. Ich war 1972 nochmal bei Radio DDR, Sender Dresden. Da gab es so eine komische, ja, wie soll ich sagen, Quiz-Sendung. Und da wurde ich von meinen Freunden vom Sender Dresden, ich habe also da immer mal nochmal Nachrichten hingeschrieben, die dann mit eingebaut haben in ihre Nachrichtensendungen, wenn es also irgendwas Neues an der Sektion gab. So eine Art Volkskorrespondent, nicht? Jedenfalls fragten die mich, wir brauchen noch eine Mannschaft, eine Quizmannschaft von der TU. Hast du nicht, kannst du nicht. Hast du nicht noch ein paar Kollegen, die da mitmachen? Da habe ich also dann zwei Forschungsstudenten beschwatzt, die mit mir zusammen die Mannschaft der TU gebildet haben. Und wir haben dann bei so einer Quiz-Sendung mal mitgemacht. Wir haben übrigens gewonnen. Also die TU ist...
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, danke. Die ist klassisch vertreten worden. Es ging da um Literatur und Pipapo und... Es war jedenfalls lustig. Wir mussten uns auch bedanken für Telefonanrufe von Zuhörern. Die durften uns sozusagen Hilfestellung geben. Es war alles, ich sage das jetzt mal so, schnulli. Aber man musste natürlich höflich sein und dankte dann Herrn Meyer aus Chemnitz für den wesentlichen Hinweis, der zur Beantwortung dieser Frage geführt hat. Also 72 war schon mal wieder, aber seitdem nicht wieder.
Trotzdem sind das ja immerhin 40 Jahre, wenn ich jetzt, wenn mich meine Mathematikkünste nicht komplett verlassen haben.
41.
Okay, 41. Gut, 41 sind es tatsächlich. Wie ist das so, wenn man jetzt wieder vor dem Mikrofon steht? Das sind ja auch komplett andere technische Voraussetzungen.
Ja.
Es sieht ja auch alles anders aus im Zweifelsfall im Studio. Sie haben ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass es alles sehr viel professioneller auch aussieht, wobei ich das nochmal jetzt gar nicht so sagen würde, weil ich natürlich auch Ihre Zeit gar nicht so kenne. Aber wie ist das, wenn man wieder nach so langer Zeit, wo man ja doch, das hat ja doch schon Ihr Leben in einer gewissen Art und Weise geprägt, auch, kann man auch aus Ihren Memoiren herauslesen. Zumindest habe ich das so herausgelesen. Ja. Wie ist das so, wieder in den Studio zu kommen und wieder zu merken, hey, es gibt wieder einen Universitätsfunk zum Beispiel und jetzt sich so ein Studio anzugucken und wieder in ein Mikrofon zu sprechen?
Ist ein tolles Gefühl. Als ich das im Internet mitkriegte, ich surfe immer mal so ein bisschen und da ich ein alter TU-Angehöriger war und mich auch noch als solcher irgendwie fühle, schließlich hat man da studiert und hat lange Jahre da auch verbracht. Als ich da sah, dass es Campusradio gibt, dachte ich mir, musst du dich doch mal melden. Also irgendwo im Hinterkopf schwirrt immer noch der alte Unifunk rum. Und ich muss mal so sagen, wenn man dann älter wird und ins Rentenalter kommt, abgesehen mal davon, dass man dann so ein bisschen weinerlich wird und die Erinnerungen pflegt, nicht? Es ist tatsächlich so, ich hatte vor einiger Zeit Gelegenheit, mal so ein bisschen Dinge zu sammeln. Und ich hatte eigentlich vor, aber das hat sich bisher noch nicht umgesetzt, zumindestens die Damen und Herren, die aus meiner Zeit beim Unifunk waren, doch mal zusammenzurufen und mal zu sehen, ob da noch jemand kommt, ob da noch ein Echo da ist und ob man sich vielleicht noch mal treffen könnte. Ich habe die Liste noch da liegen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich noch ein paar andere Interessen habe und nebenbei, ja, als Rentner, Kinderbetreuung etc. etc. Da hat man wenig Zeit, das ist leider so. Aber wie gesagt, ich bin da nach wie vor dran und mir hat das jetzt hier großen Spaß gemacht, mal wieder vor dem Mikrofon zu sitzen.
Wenn es Ihnen großen Spaß macht, wir haben natürlich auch immer noch Bedarf bei uns in der Redaktion, also wenn Sie wieder anfangen. Nee,
aber ich bin ja nur kein Student mehr, um Gottes Willen.
Na gut, das ist kein Ausschlusskriterium.
So ein alter Herr, das ist doch.
Wir sind jederzeit herzlich eingeladen bei uns dann auch
weiter. Jedenfalls vielen Dank.
Absolut. Ja. Ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich. Erstens dafür, dass Sie uns angeschrieben haben, sonst wären wir vielleicht nie drauf gekommen, dass es tatsächlich auch eine Vorgeschichte gibt. Zweitens danke ich Ihnen natürlich ganz herzlich, dass Sie dann den Weg hier ins Studio gefunden haben und mir auch bei, ja, zum Teil vielleicht etwas unangenehmen Erinnerungen an die damalige Zeit, aber auch bei den schönen Erinnerungen Rede und Antwort gestanden haben. Wenn Sie jetzt noch zum Beispiel eine letzte Anekdote haben, die Sie jetzt hier noch zum Besten geben möchten, dann können Sie das gerne noch tun.
Eine letzte Anekdote. Oh Gott, da gibt's so viele und mir fällt vor Schreck gleich gar nicht ein. Aber ich sag mal so, ich erinnere mich sehr gerne an viele der Typen, die dort mitgemacht haben. Wir waren ja eine bunte Mischung von Studenten aus allen möglichen Fachrichtungen. Und wir haben uns also über die Fakultätsgrenzen hinweg sehr gut verstanden. Es gibt ja so zwischen den Fakultäten ja immer diese oder jene Animosität, indem man dem anderen jeweils nachsagt, dass es eigentlich keine Wissenschaft sei. Das spielte alles bei uns gar keine Rolle. Wir waren ein Herz und eine Seele, weil uns das gemeinsame Anliegen eben diese Funkarbeit einte. Und da denke ich also an viele. Ich kann jetzt vielleicht keine Namen nennen, weil ja doch einige noch leben und man weiß ja nun nicht, wie die reagieren würden, wenn sie es vielleicht hören. Ich weiß es ja nicht, wie weit das jetzt geht. Aber ich erinnere mich gerne an die schöne Gertrud, die wir immer ein bisschen aufgezogen haben, weil es gab zu dieser Zeit einen Film Reise zum Mittelpunkt der Erde und da wurde also praktisch immer eine Figur, eine Gans mit sich rumgeschleppt und die Gans hieß Gertrud und die schöne Gertrud wurde also in Anlehnung an diese Gans Gertrud immer Gertrud genannt. Das wäre zum Beispiel so eine Anekdote. Gertrud war aber keine Gans, sie war ein wirklich ganz patentes Mädchen. Oder ich erinnere mich an Jan Peter, der später im Studio Babelsberg als Tontechniker war und dort eine sehr interessante Arbeit hatte. Oder wenn ich jetzt vielleicht noch erwähnen darf, wir waren eine ganze Reihe von Studenten, gerade aus der Ökonomierichtung, die dort tätig waren. Das war eigentlich so ein bisschen ein Zeitalter, 66 bis 70 oder bis 69 der Ökonomen am Unifunk. Wir haben also dann fast die Elektrotechnik so ein bisschen und die Mathematik und die anderen beiseite gedrängt und waren also da doch recht stark vertreten. Aber was mir da noch einfällt, ist, weil ich das vorhin erwähnte mit der gesellschaftlichen Arbeit, die man ja doch so ein bisschen leisten sollte, das war also mehr oder minder von den Studenten erwartet, weiß ich noch, dass ich mal von irgendeinem Funktionär gesagt bekam, Unifunk, das machst du doch gerne, das ist keine gesellschaftliche Arbeit. Also mit anderen Worten, gesellschaftliche Arbeit, freiwillige Arbeit im Sinne der Gesellschaft ist nur dann gesellschaftliche Arbeit, wenn sie keinen Spaß macht.
Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank nochmal für das Interview.
Gerne.
Und ja, herzlichen Dank. Dankeschön.